Guten Morgen. Ich bin so frech und bitte um eine richtig gute Begrüßung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Klingt doch gleich anders, oder? Das ist auch wie beim gemeinsamen Singen. Egal, was wir gemeinsam machen, wenn jeder es macht, entsteht ein ganz anderes Gefühl. Ich bin auch noch so frech und ich bitte, bitte steinigt mich nicht, nach dem Segen bleiben wir am Platz und wir singen dann das erste Lied, das wir gesungen haben, das erste Lied, so mit Klatschen. Machen wir das. Machen wir das da oben. Alle miteinander so richtig singen und mit Klatschen und machen wir mal. Nichts dagegen. Echt? Oh gut, gut, kein Schlagzeuger, das ersetzen wir durch. Also zum ernsten Thema, wirklich zum ernsten Thema. Wir haben das Glaubensbekenntnis, das den Aposteln zugeschrieben wird, miteinander gesprochen. Wir haben gesagt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wie stellen wir uns Gott vor? Beziehungsweise, als wir das rezitiert haben, wie haben wir uns Gott vorgestellt? Wir haben gesagt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Wie haben wir uns Gott vorgestellt? Das ist das Thema. Also dieses Mädchen heißt Lisa Schillistun. Nein, sie ist jetzt schon verheiratet und hat Kinder. Das war 1990, als ich das Bild gemacht habe. Ihr Vater, Juri Schillistun, ein Freund von mir, hat mir die Geschichte erzählt. Sie stand da und ich habe sie dann auf das Sofa gesetzt und habe das Bild gemacht. Er sagte, Lisa kommt auf mich zu und sagt, Papa, wenn ich in den Himmel komme, kann ich dieses Buch mitnehmen? Hat er gesagt, ja, aber warum? Sie sagt, ich zeige Gott dieses Bild und frage Gott, Gott, wer ist das? Und er wird sagen, weiß ich nicht. Und dann werde ich ihm sagen, das bist ja du. Also sie hat intuitiv erkannt, dass Gott nicht diesem Bild entspricht, dass er sich selber in diesem Bild nicht erkennen wird. Sicher ist Gott ganz anders, als wir ihn uns vorstellen. Zu diesem Thema haben wir ja die Predigten von Bernd Tubach gehört. Zum zweiten Gebot, mach dir kein Bildnis. Pass auf, denke daran, du hast nichts gesehen. Kein Tier, kein Engel, nichts gesehen, als du mit mir gesprochen hast. Deshalb mach dir kein Bildnis. Also das ist noch bei uns im Ohr. Also wir haben dann im Glaubensbekenntnis gesprochen. Und wir glauben an Jesus Christus. Wie stellen wir uns Jesus Christus vor? Das ist etwas leichter. Wir stellen ihn uns vielleicht so vor, umgeben von Jüngern, ein Kind auf seinem Schoß oder wie auch immer aus der Kinderbibel wir es vor den Augen noch haben. Oder vielleicht haben wir ihn vor Augen wie der gute Hirte, der das Schaf so trägt, das verlorene Schaf. Oder wenn wir das Abendmahl feiern zum Beispiel, versuchen wir uns vorstellen, Jesus Christus, der Gekreuzigte, und da kommt uns der Film von Mel Gibson zum Beispiel, Die Passion Christi, den Film haben wir auch hier gezeigt und nicht allen ist es gut bekommen, weil Jesus in seinem Leiden so dramatisch und drastisch dargestellt wurde, dass nicht alle es aushalten konnten. Prophet Jesaja hat damals noch gesagt, ungefähr 700 Jahre vor Christus, im Kapitel 53 finden wir diese Worte, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachteteste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht von ihm verbarg. Darum haben wir ihn ja für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. So stellen wir uns Jesus Christus vor, wenn wir das Abendmahl feiern, zum Beispiel, oder auch vielleicht etwas anders. Wir haben im Glaubensbekenntnis gesagt, ich glaube an den Heiligen Geist. Wie stellen wir uns den Heiligen Geist vor? Hier wird es ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Wir bekennen, dass wir an den einigen Gott glauben. Wer das Glaubensbekenntnis, das wir jetzt rezitiert haben, nicht annimmt und nicht aus voller Überzeugung ein Amen dazu sagen kann, der kann sich auch nicht als Christ bezeichnen. Jetzt so in Klammern eine Frage: Hast du das Glaubensbekenntnis mit uns gemeinsam gesprochen, ja oder nein? Glaubst du wirklich, was du gesprochen hast, wenn du das gemacht hast? Heute möchte ich mit euch zusammen ein wenig, wirklich ein wenig, über den Heiligen Geist nachdenken. Nach dem ersten Gottesdienst, 40 Minuten habe ich ungefähr geredet, könnt ihr schon einstellen, euch einstellen. Und da sagt eine Frau zu mir: Das war mir zu wenig. Das war mir zu kurz. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Deshalb erwartet von mir jetzt nicht, dass ich so eine theologische Abhandlung über den Heiligen Geist halte und ihr am Schluss dann wirklich alles über den Heiligen Geist wisst. Das nicht. Nur einige wenige Gedanken zu den Symbolen des Heiligen Geistes, wie sie in der Heiligen Schrift gebraucht werden. Und da habe ich noch einige rausgestrichen, weil wir heute noch Gemeindestunde haben. Bei dem Gottesdienst, den vor kurzem die Jugend gestaltet hat, sagt der Christian Martis, dass für ihn die Eigenschaft Gottes oder das Wesen Gottes, dass Gott die Liebe ist, ein klarer Beweis für die Dreieinigkeit Gottes ist. Erinnert ihr euch noch, was er da für Argumente eingeführt hat? Wenn Gott die Liebe ist, wenn Gott Liebe ist, wenn wir wirklich der Heiligen Schrift glauben und Gott Liebe ist, dann muss er mehr als einer sein. Die Liebe braucht ja immer ein Gegenüber. Deshalb dieses Glaubensbekenntnis. Ich werde jetzt nicht das ausführen, aber nur so am Rande streifen, weil wir über den Heiligen Geist uns einige Gedanken machen. Also es wird wirklich keine theologische Arbeit. Die systematische Theologie war bei meinem wirklich nicht so ganz reifen Theologiestudium für mich das schlimmste Fach, würde ich sagen. So viele Zahlen und so viele Bibelstellen und alles so. Also ich bin kein Fan von systematischer Theologie, obwohl ich einen Mann kenne, also gut kenne, befreundet sind ein bisschen. Er ist Pastor einer Gemeinde in Odessa, heißt Sergei Bermas. Und er ist ein Jude, ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen, weil jemand ihm ein Buch geschenkt hat. Er hat das Buch gelesen und hat sich bekehrt. Und hört und staut, wie das Buch heißt: Lektionen zur systematischen Theologie von Henry Thyssen. Es gibt halt Leute, die systematische Theologie mögen und manche sogar zum Glauben kommen. Das ist unfassbar wirklich. Also, ich habe nichts, Bernd, verzeih mir bitte. Also nichts gegen die systematische Theologie. Das ist wichtig und richtig zu wissen, was wir glauben, und alles muss schwarz auf weiß stehen und so. Das ist richtig. Nur einige Gedanken und Symbolen, die nicht von Menschen, sondern von der Heiligen Schrift für den Heiligen Geist gebraucht werden. Manches erkennen wir ja nur an der Wirkung. Zum Beispiel Licht. Man kann es messen. Stärke des Lichts, ob Wellen oder Partikel es sind, so gibt es verschiedene Theorien, um das zu erklären und so weiter. Oder Elektrizität oder Gravitation, warum die Erde jetzt und so, warum das runterfällt und dieses ganze Magnetismus oder alle diese Phänomene, um sie uns verständlich zu machen und damit auch operieren zu können. KMH, wisst ihr, was es ist, ja? KMH, haben wir heute gehört. 1 Million km/h, Kilometer pro Stunde. H ist für Stunde, Symbol für Stunde. Man muss jetzt nicht eine Stunde warten, um zu sagen, das ist jetzt eine Stunde. Man sagt einfach H, das ist eine Stunde. Zack, ein Symbol erklärt den Inhalt. Oder Elektrizität zum Beispiel, den elektrischen Strom. Ich habe es ja Russisch studiert und die Zeichen sind ein wenig anders. Der elektrische Strom wird mit einem Buchstaben I bezeichnet und in A am Berg gemessen. Um I zu berechnen, muss man U durch R teilen. U ist für die Spannung und R für Widerstand. Das alles kann man messen und so weiter. Und diese Symbole erleichtern den Kindern in der 5., 6. Klasse, das zu berechnen. Ich habe immer gefragt, wozu brauche ich das? Wozu brauche ich das überhaupt für mein Leben in der Zukunft? Ich habe dann Elektrotechnik studiert und alle diese Formeln, die wurden komplizierter und komplizierter und so weiter. Ich weiß nicht, gebraucht habe ich es nie. Aber wir brauchen Symbole, um uns Gedanken zu machen über das, was wir nicht sehen können. Um darüber zu reden oder zu berechnen, wer es berechnen muss. Es gibt ja schlaue Leute, die in diesem Bereich irgendwas berechnen und so weiter und alles wissen. Und wir, so wird der Heilige Geist, und es geht um den drei einen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, von keinem Geringeren als Jesus Christus mit Wasser verglichen. Jesus Christus sagt, Johannes 7, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Und jetzt hört zu, er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand im Herzen Durst nach Gott hat, wirklich Sehnsucht nach Gemeinschaft mit irgendjemand, der für alles verantwortlich ist, der die Macht über alles hat, der dich geschaffen hat, der Millionen Kilometer, also Milchstraße, die Sonne tausend Kilometer pro Stunde, die Erde um die Sonne herum, der das Ganze geschaffen hat. Wir haben innen, sagt Augustinus, eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und diese Sehnsucht wird durch den Heiligen Geist gestillt, sagt Jesus Christus. Was sucht man zum Beispiel auf dem Mars? Expeditionen werden auch geschickt. Wasser sucht man. Das Wasser sucht man. Weil Wasser Leben bedeutet. Dort, wo es Wasser gibt, kann es auch Leben geben. Deshalb sucht man auf dem Mars Wasser. Ohne Wasser kein Leben, wie wir es kennen. So ist der Heilige Geist. Er belebt. Er macht uns durch sein Wirken munter. Lebendig. Kennt ihr das? Habt ihr vielleicht auch diese Erfahrung gemacht? Wir sprechen mit jemandem über den Glauben, über die Bibel und derjenige nimmt das an, sagt, er glaubt auch, dass es Gott gibt und glaubt auch, dass Jesus in der Welt gewesen ist und weiß nicht, wie es für ihn, was für eine Bedeutung für ihn persönlich das hat. Und dann erklärt man ihm das Evangelium, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist, warum er gestorben ist, dass er die Sünden, auch deine Sünde auf dich genommen hat, weil Gott die ganze Welt mit sich versöhnt hat in Jesus Christus. Und dann sagt derjenige, ich glaube das. Willst du jetzt Jesus dein Leben übergeben? Sagt er, ja will ich. Sie oder ja, er. Und dann geht man auf die Knie, schließt die Augen, man betet für denjenigen und dann betet er oder sie, irgendwie ein bisschen unbeholfen und weiß nicht, wann man Amen sagen soll und so. Man fühlt, dass es ein bisschen so verlegen ist und dann hat derjenige das Gebet gesprochen und dann betet man nochmal für ihn, dass der Heilige Geist ihn erfüllt, dass er ein Kind Gottes wird und dankt Gott, dass jemand das zu Hause gefunden hat, macht die Augen auf und sieht, dass der Mensch sich verändert hat. Er hat sich verändert. Ich habe es so oft erfahren, innen ist Licht aufgegangen. Wir haben so ein Gespräch zum Beispiel, Elvira und ich sind bei einer Frau, das ist die Tante von dir gewesen, oder? Wir reden und dann beten wir zusammen. Und dann nach dem Gebet sagt meine Frau zu mir: Hast gesehen? Sie ist neu. Sie ist anders geworden. Sie ist frei geworden. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der dem Menschen sein Leben gibt und ihn durch sich selbst, durch den im Menschen lebenden Geist lebendig macht. Durch den Propheten Maleachi vergleicht Gott selbst den Heiligen Geist mit dem Feuer. Genau dieses Symbol des Feuers für den Heiligen Geist finden wir in der Apostelgeschichte. Es wird nicht nur im Wortlaut als Symbol gebraucht, sondern auch als eine Erscheinung, eine Vision, eine Erfahrung. Apostelgeschichte 2. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Es war die Geburtsstunde der Gemeinde. Es war die Erfüllung dessen, was Jesus seinen Jüngern versprochen hat. In Apostelgeschichte 1 lesen wir: Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Es gibt im Christentum eine tiefe Sehnsucht nach dieser unwiederholbaren, damals stattgefundenen Erfahrung des Ausgießens des Heiligen Geistes auf die erste Gemeinde, auf die ersten Christen, die Geburt einer neuen Menschheit, die aus der durch den Geist wiedergeborenen Menschen besteht. Apostel Paulus schreibt später, vielleicht so 19 Jahre später, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, an alle Heiden, die zum Glauben gekommen sind, schreibt er: Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, und es gab damals nichts Gegensätzlicheres als Juden und Nichtjuden, Sklaven und Freie, gab es auch nichts Gegensätzlicheres als Sklaven und Freie. Wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Also das Feuer des Geistes reinigt das Innere des Menschen. Das Feuer des Heiligen Geistes heiligt die Gedanken des Menschen. Und das Feuer des Heiligen Geistes ordnet die Bedürfnisse des Menschen. Um beim biblischen Begriff zu bleiben, es läutert den Menschen. Wie Gott es durch den Propheten, wie ich schon erwähnt habe, Maleachi 3,3 geschrieben steht: Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Diese Sehnsucht eines Christen nach dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist stillt Gott durch sein Wort. Und durch die dem Christen zuteil werdende Gemeinschaft mit ihm im Gebet. Und durch die Freude, gebraucht zu werden. Ich lese es lieber mit den Worten des Apostel Paulus, Epheser 5. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Und weiter sagt er, wie es geht, dass vom Geist Gottes erfüllt werden. ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Singt, wir haben ja das letzte Lied gesungen, und jubeln war das erste Lied. Nur, damit man so ein bisschen, warum die zwei Worte da stehen. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Apostel Paulus schickt uns nicht zu einer Versammlung irgendwo, wo die Aposteln sich versammeln oder wo man eine neue Salbung bekommen kann und so, ohne dass ich jetzt irgendjemand kritisieren will. Er ermahnt uns, dem Wort Gottes gehorsam zu sein und sich gegenseitig im Alltag, in der Gemeinschaft zu erbauen und Gott zu loben und für alles, und das ist gar nicht so einfach, wie es klingt, zu danken. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und seiner reinigenden, läuternden Wirkung erleben wir im Alltag. Ich weiß nicht, ist mir einfach jetzt so eingefallen, vielleicht komme ich unbeschadet davon raus, Entschuldigung. Für mich war das Schlimmste zu erfahren, dass zwei meiner Kinder an MS erkrankt sind. Zuerst der Otto ist an MS erkrankt, nach einigen Jahren die Emma an MS erkrankt. Und da wir jeden Tag ja beten und so alle unsere Anliegen vor Gott bringen, ist mir dieser Bibeltext immer wieder in Erinnerung gekommen. Dankt jeden Tag Gott für alles. Ihr wisst, was ich meine. Das war gar nicht so einfach. Das dauerte Monate. Das dauerte vielleicht 2 Jahre. Ich weiß nicht genau jetzt, wie lange es gedauert hat, bis ich im Gebet es formulieren konnte und aussprechen konnte. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du es zugelassen hast, dass es alles in deiner Hand ist. Bis ich das sagen konnte, mir auch jetzt nicht so einfach von der Lippen geht, ist das, was hier Apostel Paulus meint. Wollt ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dann lebt halt so. Es gibt in der Heiligen Schrift noch ein anderes Symbol für den Heiligen Geist, und die Heilige Schrift vergleicht den Heiligen Geist mit dem Wind. Weil der Heilige Geist die Menschen bewegt, bewegt zur Buße, bewegt zur Umkehr, vermittelt das Leben, er bringt den Menschen in die Bewegung, und dieses Symbol gebraucht Jesus Christus. Er sagt in Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Laut Apostel Petrus sprach der Geist Jesu Christi durch die alttestamentliche Apostel, Propheten. Durch die Propheten Jesekiel zum Beispiel sagt er Folgendes. Ezekiel 37, da sprach er zu mir, richte eine Weissagung an den Odem, an den Wind. Weissage Menschensohn und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr, Odem, komme von den 4 Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Im Alten Testament wird der Geist Gottes oft auch mit Ruach benannt, und wir lieben diese hebräischen Lieder, in denen es um Ruach HaKodesh, den Heiligen Geist, geht. Das Wort Ruach wird auch als Bezeichnung für Wind oder Sturm gebraucht. Es ist der Geist Gottes, der dem Menschen das Leben verleiht und ihn in Bewegung setzt. Wir kennen das auch aus dem Neuen Testament. Mein Lieblingsapostel Paulus schreibt, Römer 8, Vers 9, Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Oder weiter, Römer 8, 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, euch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seinen in euch wohnenden Geistes. Oder wirklich ganz einfach und deutlich, Römer 8, 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich habe ein Beispiel, ein Prediger, hier in Deutschland, ein Russlanddeutscher, Prediger und Diener in der Gemeinde, erzählt von seiner Bekehrung. Als Kind von gläubigen Eltern, da gibt es einen ganz bestimmten Begriff dafür in russischer Sprache, DVR heißt es, Дети верующих родителей, also Kinder, gläubige Eltern, das ist eine Diagnose. Also für, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Also wenn die, ja, die haben ganz bestimmte Probleme, sagen wir so. Und er führte so ein Doppelleben, da die Eltern ziemlich gesetzlich waren und streng und zu Hause Ordnung, da mussten sie zum Gottesdienst, mussten das und so weiter. Und nebenbei haben sie ein ganz anderes Leben geführt. In so eine Gang ist er geraten, Straßengang. Die haben da was gestohlen, da was gestohlen, da was überfallen und so weiter. Und sind in einem Supermarkt eines Tages verhaftet worden. Haben geklaut mit ihrer Gang. Die Security haben Polizei gerufen, die Polizei nimmt die Personalien auf und so weiter. Und er erzählt, ich habe mich gewunden, ich habe einen anderen Namen genannt, ich habe gesagt, ich bin aus anderer Stadt, ich habe die Adresse falsch gesagt, die falsche Telefonnummer. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, ich stehe vor meinen Eltern und so. Und während die Polizei das Ganze aufnimmt, geht die Schiebetür im Supermarkt auf und mein Vater kommt rein. Und er sieht die Polizei und unsere Gang und mich. Und er hat gleich geschnallt, um was es geht. Er sagte, in seinen Augen lag ein unbeschreiblicher Schmerz und Trauer. Und ich riss mich los von den Polizisten, lief zu meinem Vater, habe ihn umarmt, hab geheult, mich an ihn festgedrückt. Und dann spüre ich, wie er mich umarmt. Ich heb die Augen, schaue in seine Augen und er sagt, das ist mein Sohn. Und ich wusste, mir ist vergeben. Dieses Treiben des Geistes uns zum Vater, das ist das, was der Heilige Geist macht. Wenn wir Schuld erkannt haben, wenn wir erkannt haben, dass wir auf dem falschen Weg sind, dass wir nicht dort Antworten suchen, wo es sich gehört, wenn wir sein Wort vernachlässigen, wenn wir Gott bewahre, ein doppeltes Leben führen, ein Leben in der Gemeinde und ein Leben außerhalb, dann treibt uns der Geist Gottes in die Arme unseres Vaters. Und er steht und sagt, du bist mein Kind. Vielleicht schämst du auch heute vor Gott. Schau ihn an. Lauf zu ihm und schau in seine Augen. Oft wird der Heilige Geist in der Bibel auch mit Salböl verglichen, weil der Heilige Geist die Schmerzen lindert, Krankheiten heilt und Menschen zum Dienst bevollmächtigt. Beim Propheten Jesaja lesen wir, Kapitel 6, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Jesus erzählt von der Wirkung des Geistes im übertragenen Sinn in einem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wir kennen dieses Gleichnis, deshalb nur ein kurzes Zitat. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf seinen eigenen Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Wenn wir erfahren, wie Gott unsere Worte und unser Handeln gebraucht hat, um anderen zu helfen, ist das ein unbeschreiblicher Segen, eine unaussprechliche Freude. Kürzlich, vor ein paar Tagen, hatten wir einen Boxenstopp. Bernd Dubach und ich haben uns mit einigen Ehepaaren getroffen und eine der Frau, die auch zu uns zur Gemeinde kommt, sagt, wie ihr jüngster Sohn, der jetzt vielleicht so 25, weiß ich nicht, 30 Jahre alt ist, weiß jetzt nicht genau, als er noch Kind war, zu ihr mit der Kinderzeitschrift Trapinka kommt und sagt, er hat da gelesen, ein Übergabegebet, was man machen soll, wenn man sich bekehren will. Und er spricht die Mutter an, Lena, die sitzt immer hier, die Freundin von euch, die sitzen oben, irgendwo, da sitzt die Lena, ja, sagt, ich will mich auch bekehren. Und dann hat er sich bekehrt, das Kind, durch das Lesen der Kinderzeitschrift Trapinka, wenn man sowas liest und weiß, über 1,5 Millionen Kinder lesen diese Zeitschrift und was weiß ich, wie viele Kinder dieses Übergabegebet gesprochen haben. Ich kann da gar nicht das ausmalen. Ich bekomme Gänsehaut. Das ist das, was der Heilige Geist macht, nicht wir. Wir sehen in der Heiligen Schrift noch ein Symbol für den Heiligen Geist. Er erscheint Jesus und Johannes als Taube. Die Taube ist ein Bild der Sanftmut und Reinheit. Lukas 3, unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Deshalb habe ich heute mein schlichtes Kreuz, das ich seit 37 Jahren trage, im Lager habe ich geschenkt bekommen und dieses goldene, abgeschliffene schon, habe heute ersetzt durch ein charismatisches, sagen wir so, Kreuzchen, so mit der Taube. Ich habe nichts gegen irgendwelche andere Zeichen, aber es ist einfach deshalb habe ich dieses schlichtes Kreuz jetzt dran. Und das Letzte für heute möchte ich noch ein Symbol erwähnen. Der Heilige Geist ist mit einem Siegel verglichen. Der Siegel wurde in der Antike als Zeichen der Sicherheit und Zugehörigkeit verstanden. Man hat mit dem Siegel Briefe, Verträge besiegelt, sagt man auch jetzt noch, obwohl man nicht unbedingt ein Siegel setzt. Aber Apostel Paulus gebraucht dieses Wort, versiegelt in einem Zusammenhang, ich würde sagen, dieses griechische Wort, das Apostel Paulus in der Stelle, die ich jetzt lesen werde, gebraucht, kommt aus dem Handel. Wenn ein Schiff angelegt hat und ausgeladen hat, die Waren ausgeladen hat, da kam dann der Besitzer und hat die Ware mit seinem Siegel, hat Wachs drauf und sein Siegel. Diese Ware gehört mir. Bis dann irgendwelche Sklaven kommen mit irgendwelchen Geräten und holen die Sache ab. Und Apostel Paulus gebraucht genau diesen Umstand und diese Worte, die damals so gebraucht werden. Und deshalb erklärt sich selber, wenn ich das lese jetzt, Epheser 1, Vers 13 und weiter. In ihm, das heißt, in Jesus Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Mit anderen Worten sagt Apostel Paulus, ihr seid zum Glauben gekommen. Jetzt gehört ihr Gott, bis er euch abholt, wenn er wiederkommt. So einfach ist das. Der Siegel des Heiligen Geistes ist das Wichtigste, was ein Mensch haben kann. Es ist wichtiger als Nationalität, wichtiger als Heiratsurkunde, wichtiger als Geburtsurkunde. Alles kann man verlieren und machen und so weiter. Aber das ist das Wichtigste, weil es unsere einzige Eintrittskarte in das Reich des Himmels ist. Und meine Frage ist, hast du diesen Siegel? Bist du mit dem Heiligen Geist als Gottes Eigentum für die Ewigkeit versiegelt? Im Prinzip ist alles, was ich heute sagen bzw. fragen wollte. Amen. Zum Schluss noch eine kurze Geschichte und dann machen wir eine vielleicht ein bisschen andere Gebetsgemeinschaft. Während des Krieges wurde ein Soldat verwundet, sehr schlimm verwundet. Er kam im Hospital und lag im Koma. Keine Ahnung wie, aber seine Mutter erfuhr, wo er war und kam zu ihm. Man hat die Mutter nicht zu ihm gelassen. Sie bettelte und bettelte, dass der Arzt sie zu ihm lassen möge. Sie würde so gerne noch ihren Sohn vor dem Sterben sehen. Der Arzt sagte, sie könne durch ihr Reden mit nur Schaden, da er im Koma liege, sie dürfe ihn nicht aufregen. Sie beteuerte, sie würde ihn nur anschauen, sie würde ihn nicht ansprechen. Na gut, unter diesen Bedingungen ließ man die Mutter zum Verwundeten. Ganz leise kam sie ins Zimmer, in dem ihr Sohn lag, umgeben von Apparaten und umwickelt mit Schläuchen. Und da flüsterte sie zum Arzt, darf ich ihn berühren? Er nickte. Sie legte die Hand auf die heiße Stirn und hörte ein leises Mama. Er hat ihre Berührung erkannt. Wenn Gott jetzt dein Herz berührt, weißt du das. Du kennst ihn und er kennt dich. Er steht an der Tür deines Herzens. Du brauchst dich nicht schämen. Er schämt sich für dich nicht. Er hält seine Arme offen. Und jetzt lasst uns vielleicht 2 Minuten vor Gott ganz still werden. Ganz still. Jeder darf beten im Herzen. Wer Buße tun muss, weil der Geist ihn ermahnt. Wer danken möchte, weil er die Stimme des guten Hirten kennt und ihm folgt. Ich beende vielleicht in 1-2 Minuten dann diese stille Zeit.